Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Schwert.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren. Max, du kennst ja das, was manche Menschen als hochsensibel bezeichnen, ne? Also ist ja irgendwie in aller Munde, wird viel drüber geredet. Und eine Forscherin hat so eine Untersuchung aufgestellt und gesagt, es gibt wahrscheinlich Orchideen.
Ja, von denen wir abstammen.
Nein. Das sind sehr sensible Menschen einfach, die eine höhere Wahrnehmung haben, beziehungsweise die Wahrnehmung ist es gar nicht, sondern die Durchlässigkeit. Das heißt, der Filter lässt mehr Informationen durch. Dann gibt es so die in der Mitte, die Tulpen, und dann gibt es die äußere Gruppe, die Löwenzähne.
Oder auch Gänseblümchen.
Nein, Löwenzähne.
Ach, hat sie die so benannt?
Ja.
Ah, okay, ich dachte, das ist gerade eine Interpretation von dir.
Nee. Und das sind die Leute, die resilienter sind, also widerstandsfähiger, aber auch nicht so durchlässig für die Reize.
Löwenzahn?
Ja.
Der sich von der gelben Blume in dieses zarte Pustegewächs verwandelt.
Ja, aber du kennst doch noch Löwenzahn mit Peter Lustig, ne?
Ja.
Der hat sich da einfach durch die Teerstraße gedrückt.
Ah, von der Wartekuppe wird es betrachtet.
Ja, Löwenzahn braucht nicht so wahnsinnig gute Nährstoffbedingungen, um zu wachsen. Eine Orchidee braucht ja sehr spezielle Bedingungen, um wirklich gut zu wachsen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Orchideen hattest?
Mein Schwiegervater ist professioneller Orchideenpfleger.
Ja, okay. Dann weißt du ungefähr, wie sehr er sich mit denen beschäftigt.
Bei mir ist jede Orchidee eingegangen innerhalb kurzer Zeit.
Ja, die brauchen auch recht viel Wasser. Die sind ja meistens nicht in der normalen Erde, sondern in so Rindenmulch auch teilweise. Die wachsen ja auch im Urwald auf Bäumen.
Man darf die auch nicht gießen, zumindest nicht von oben, habe ich erfahren.
Also man badet die Wurzeln im Wasser.
Auch nur kurz und dann nimmt man sie wieder raus.
Genau.
Das ist eine Wissenschaft für sich.
Ja.
Apropos zu Löwenzahn, ich habe letztens einen Bericht gesehen, der gute Peter Lustig wurde ja als Kinderschreck oder Kinderhasser betitelt aufgrund eines Interviews und das stimmt gar nicht, aber ich glaube jeder, mit dem man irgendwie mal über Peter Lustig gesprochen hat, hatte in Erinnerung, ach der, das war doch der Kinderhasser.
Aus der Kindersendung Löwenzahn und ein anderes Gerücht ging über ihn rum, dass er ein krasser Kokser sein
würde. Wurde es glaube ich sogar eher.
Ein koksender Kinderhasser. Das passt aber wiederum, ne? Die Substanz Kokain plus Kinderhasser. Also ich weiß nicht, ob du pädagogisch wertvoller bist, wenn du irgendwie die Nase voll hast.
Nee, es gab eine sehr bekannte Zeitung in Deutschland, die ihn sozusagen als Kinderhasser betitelt hat, aufgrund eines sehr seriösen Interviews, wo er sich anders geäußert hat, aber naja, ist auch egal. Ich wollte mit dem Gerücht mal aufräumen.
So, dankeschön. Du gehst Hand in Hand, Schulter an Schulter mit anderen Pädagogen. Das ist natürlich wichtig. Bist du eher ein Löwenzahn? Bist du eher eine Orchidee oder bist du sowas mittendrin, eine Tulpe? Und vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Eigenschaften. Hochsensible Menschen lassen halt, wie gesagt, die Reize schneller durch, sind auch schneller überfordert, weil es halt dann mehr Reize gibt, die im System ausgewertet werden müssen.
Ja.
Nehmen aber auch Stimmung und all das viel, viel schneller wahr.
Ja.
Also haben vielleicht ein feineres Näschen, dann gibt es die mittendrin. Die sind nicht Fisch und nicht Fleisch, die konnten sich nicht entscheiden. Ist übrigens eine angeborene Eigenschaft, das erlernen wir nicht, das ist eine angeborene Eigenschaft.
Bist du sicher?
Ja.
Okay, das wird meine Antwort beeinflussen.
Genau, und dann gibt es auch noch die Löwenzähne. Die sind sehr, sehr robust und habe ich nicht gemerkt.
Das wird wahrscheinlich eher Männern zugeschrieben, diese Eigenschaft, Löwenzahn zu sein, obwohl es vielleicht gar nicht so stimmt.
Und was vielleicht nicht überrascht, die Orchideen, also die Hochsensiblen, sind eher introvertiert.
Ah, wunderbar. Das ist schon ein kleiner, also ich finde diese Beschreibung hochsensibel, ich weiß aber nicht, ich tue mich damit echt schwer, Aber ich würde schon sagen, dass ich eine Orchidee bin.
Ja.
Weil alle Faktoren, die du auch genannt hast, nämlich introvertiert sein, ist ja auch eins davon. Aber ich habe teilweise auch in der Jugendhilfe so eine ganz perverse Art damit umzugehen gelernt, weil mich das schon am Anfang immer sehr betroffen hat und ich auch sehr schnell Stimmungen wahrnehmen konnte. Und die dann löwenzahnartig aber sehr schnell wieder weggedrückt habe.
Weil du es musstest, weil so viele Reize bei dir ankamen.
Ja, doch, ich würde schon sagen, dass ich Reize sehr, sehr schnell spüre und Stimmungen im Raum wahrnehme und die mich auch schwer belasten, weswegen ich auch nicht viele Freundschaften führen kann zu Personen, die, ich sag's mal so, problematisch sind. Also ich habe mich auch von Freunden getrennt, die mich psychisch zu sehr belastet haben, weil sie mich ständig mit ihren psychischen Themen zu sehr belabert haben.
Das mache ich nicht.
Was mich mit den psychischen Themen belabern, oder?
Ja.
Nee.
Oder?
Nee, aber du hast mal, also deine Energie ist auf jeden Fall körperlich spürbar. Regelmäßig.
Das ist auch gut, oder? Dass du das.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Du kannst mich mal. So, jetzt nochmal zu den Hochsensiblen, zu den Orchideen, zu denen du dich ja selber zählst. Mein Kind ist hochbegabt.
Achso, was ich noch dazu sagen wollte, bevor du weiterführst, weil du ja gerade meinst, es sei angeboren. Ich habe mir immer eingeredet, und das ist jetzt neu für mich, dass ich das durch meine Mutter gelernt habe. Weil sie auch jemand ist, die, das war schon teilweise anstrengend, wenn wir auch nur einen, weiß nicht, morgens mal mit einem falschen Fuß aufgestanden sind und nur ein bisschen komisch waren, war sofort Redebedarf. Und was ist denn los, mein Kind? Möchtest du darüber sprechen? Und ich so, nein, ich möchte nicht darüber sprechen.
Ja, es gibt einen Unterschied zwischen überangepasst und hochsensibel. Also überangepasst heißt, und aus der Familie wird deine Mutter wahrscheinlich kommen, dass sie sehr krass auf die Stimmung deiner Großeltern achten musste. Dass sie sehr angepasst war an die Stimmung, weil es da oft Stimmungswechsel gegeben hat oder deine Großeltern nicht so viel da waren. Also vielleicht musst du dich danach sehr richten und dann entstehen manchmal Menschen, die sehr, sehr krass bei der Stimmung von anderen Menschen sind und sich da auch sehr stark anpassen und sehr, sehr doll darauf reagieren. Aber manchmal geht Hochsensibilität da Hand in Hand mit Überangepasstheit. Also ich würde sogar behaupten, wenn du hochsensibel bist, bist du schneller jemand, der sich anpasst oder sehr schnell anpasst.
Genau, wahrscheinlich geht es Hand in Hand.
Weil ein anderer Faktor, der den Hochsensiblen zugeschrieben wird, ist, dass sie stärker auf unangenehme Emotionen reagieren, aber auch stärker auf angenehme. Und hier haben wir den Beweis dafür, dass du kein hochsensibler Mensch bist.
Kommt drauf an. Also was heißt angenehm? Angenehm heißt ja wahrscheinlich auch in
Glück, Liebe, Freude.
Hey, genau, darauf reagiere ich absolut angenehm, aber es ist nicht euphorisch. Euphorie.
Ja, aber du reagierst nicht stärker, würde ich sagen, als eine gewöhnliche Tulpe oder gar ein Löwenzahn.
Aber wie muss denn die Reaktion aussehen? Ist die Reaktion euphorisch gemeint? Oder?
Zumindest in dir, dass du richtig merkst, wie das in dir richtig
ballert. Doch, also würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Aber man merkt es nicht.
Nee, man merkt es nicht unbedingt im Außen. Ah. Aber wenn ich mich wohlfühle, so richtig wohlfühle, und dann merke ich das ja bei mir ganz krass, was bei mir los ist. Weswegen ich ja auch vorhin nochmal meinte, wenn ich Freunde hatte oder auch in der Jugendhilfe, als ich mich von denen getrennt habe oder mich dem Thema nicht mehr so gewidmet habe, hat sich eine sehr starke Harmonie eingestellt, die spürbar war. Und ich mich vorher mal gefragt habe, was ist eigentlich los mit dir? Natürlich ist dann auch was anderes vielleicht mit mir gewesen, aber es hat dann eher im Außen gelegen. Oder Stimmungen, die sich dann auflösen, wenn die dann sich aufgelöst haben, ist es dann auch ein sehr angenehmes Gefühl und ein warmes Gefühl, was sich in mir breit macht.
Also hast du sehr stark auf äußere Reize reagiert und äußere Stimmung sowohl im Angenehmen als auch im Unangenehmen?
Ja, würde ich schon sagen. Halt nur nicht nach außen erkennbar unbedingt. Also genauso wie ich wahrscheinlich auf negative oder nicht negative, aber unangenehme Reize nicht euphorisch oder lautstark reagiert habe mit, ey, was ist denn jetzt hier schon wieder los und warum bla bla bla. Genauso habe ich nicht, oh, das fühlt sich ja mega geil an. Ich bin auch keiner, der Emotionen krass nach außen trägt, wie du ja weißt.
Warum eigentlich nicht? Dass dir keiner an die Karten gucken kann des Lebens?
Nö, es gibt nicht so, also
ich. Das behalte ich für mich. Ich möchte nicht, dass jemand anderes mitkriegt, wie ich mich fühle.
Nee, das darum geht. Ich habe nicht unbedingt ein Problem damit, wie ich mich fühle oder dass andere es mitkriegen. Aber es gibt ja einen schmalen Grat zwischen, ich freue mich euphorisch für mich und ich freue mich euphorisch für die Person um mich herum, dass die anderen mitbekommen, wie gut es mir geht oder wie toll ich das gerade finde. Und die Authentizität dazwischen ist so die Goldwaage. Also wie viel muss ich mich nach außen euphorisch freuen und wie viel darf ich mich euphorisch nach innen freuen, ohne dass es irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ich werde davon bewertet.
Ich glaube, das ist deine Interpretation davon, weil ich kenne ganz viele euphorische Menschen und ich bin ja auch ein richtig euphorischer Mensch, oder? Würdest du sagen?
Ja.
Da geht es überhaupt nicht um die anderen, dass sie mitkriegen, wie sehr ich mich freue oder so. Das passiert einfach. Das ist so ein bisschen so, als ob du einen Wasserhahn aufdrehst.
Das heißt, wenn du zu Hause alleine bist, hast du die gleichen Jubelschreie und Ausraster, die du hast, wenn du zum Beispiel im Büro bist vor deinen Kollegen, Mitarbeitern und Freunden?
Wann hatte ich das letzte Mal Ausraster und Jubelschreie?
Doch, es gab immer wieder mal welche. Yes! Es hat funktioniert. Und du, voll so, also es gibt dieses klassische Klatschen, du kommst raus und dann einmal vor der Mannschaft sich abfeiern lassen, um es mal zu übertrieben zu schreiben. Das gibt's schon. Und ich frage mich gerade, wenn du sagst, hey, das ist so mein inneres Bild, wenn du zu Hause alleine bist und gerade auf Klo bist und deine Nachricht gelesen hast, unterbrichst du alles, springst auf, klatscht in die Luft und yes! Keiner da. Egal. Ich freue mich euphorisch für mich selber.
Warte mal. Ja, sehr negativ konnotiert, wenn du das so beschreibst.
Wieso ist es nicht viel negativ? Achso, naja.
Doch, doch, dein Bild davon ist ja negativ. Also, ja, doch, ich freue mich auch stark zu Hause. Vielleicht klatsche ich nicht dabei in die Hände.
Mhm. Aber du würdest schon sagen, es gibt so ein...
Ich bin dann nicht innerlich aufs Außen gerichtet und denke mir so, jetzt komme ich mal raus und lass mich von allen abfeiern. Ich finde das eh ganz schäbig, als Chef irgendwo hinzukommen und so... sich abfeiern zu lassen, weil 50% der Leute freuen sich ja nicht mit wirklich, sondern ja. Die sagen, ach, ich freue mich mal mit, weil ich einfach einer sein will, der hier mit an Bord ist und mitfeiert und ja. 50% der Leute feiern vielleicht wirklich mit. Also, ne, ich würde es eher als, das ist so ein Impuls, der aus mir rauskommt dann, beschreiben.
Und du würdest, nachdem du mich ja kritisiert hast, dass ich das da so einen Mittelweg finde oder warum ich nicht so euphorisch nach außen bin, würdest du sagen, das ist identisch zu Hause alleine und vor anderen?
Nö, weil ich bin ja ein soziales Wesen und ich reagiere immer auf andere auch, ne? Ja. Aber es hat trotzdem nicht bewusst zumindest damit was zu tun, dass ich sage, ich möchte jetzt, dass die anderen sehen, dass ich jetzt gerade einen Erfolgsmoment hatte, sondern es ist eher Freude, die ich teile.
Genau, so habe ich es auch wahrgenommen. Aber ich habe mich schon gefragt, wie ich gerade meinte, ob das dann zu Hause alleine auch so sei.
Hättest mich ja mal in dem Moment fragen können. Ich glaube, es braucht eben die Freude und danke, dass du mich auch mal fragst, was ich bin, eine Tulpe oder eine Orchidee oder ein Löwenzahn. Ich denke, ich bin als Orchidee zur Welt gekommen und habe mich zu einem Löwenzahn entwickelt. Zumindest zu einer Tulpe. Nein, ich würde schon behaupten, dass ich Menschen gut lesen kann, aber ich weiß nicht, ob das eine angeborene Fähigkeit ist oder etwas Erlerntes. Ich reagiere auch stark auf andere Menschen, aber nicht mehr so stark wie früher. Also ich mache mich nicht mehr so abhängig von den Stimmungen von anderen. Also wenn jemand dann mies drauf ist, dann denke ich mir so, ja, hat wahrscheinlich nichts mit mir zu tun.
Aber hast du darauf jemals wirklich reagiert?
Früher schon stärker, ja.
Was heißt früher?
Ja, bis in mein junges Erwachsenenalter, bis
17, 18. Ah, okay. Also 17, das heißt nicht 18. Die letzten 8 Jahre, sondern die so ganz früher.
Hast du den Eindruck, ich reagiere darauf stark? Mm-mm. Überhaupt nicht?
Wenig. Also wenn du sagst, du bist als Orchidee geboren und bist jetzt ein Löwenzahn.
Naja, vielleicht auch eine Tulpe.
Vielleicht auch eine Tulpe. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass, also ich kann ja nur aus den Kontexten berichten, aus denen ich dich herkenne. Und
das sind ja einige.
Und wenn ich dich frage, so, hey, hast du das gemerkt? Dann so, nee. Dann sag ich, okay, dann.
Was habe ich gemerkt?
Und dann, genau, was habe ich gemerkt? Und dann passiert natürlich sofort der negative Blick auf mich selbst, dass ich denke, habe ich das überhaupt gemerkt? Habe ich überreagiert? War ich übersensibel? Und ich lag ja auch oft falsch. Das ist ja nicht so, dass ich immer richtig lag. Aber es gab schon, würde ich behaupten, oft Momente, wo ich gesagt habe, hey, guck mal, hier gibt es eine Stimmung oder hier ist was im Raum. Ob es zwischen uns ist oder auch außerhalb unserer Thematiken, wo du dann sagst, ach ja, stimmt.
Da möchte ich mich verteidigen.
Ja.
Ich bin ja öfter beruflich unterwegs, du bist viel öfter hier
ja.
In der Firma.
Und na, ja, okay.
Und ich glaube, ich kriege bestimmte Sachen nicht mit, weil ich einfach nicht präsent bin. Ich bin
aber das heißt, das
so der, der auf Geschäftsreise viel
ist. Ja, das ist eine ganz billige Ausrede, weil ein Hochsinnlieber, der ist ja unabhängig.
Ja, ja, der kriegt das ja auch.
Ist ja unabhängig davon, ob du die Leute
ich
kennst oder nicht.
Ich merke gerade die Schwingung im Büro, 600 Kilometer entfernt. Ich kann den Raum nicht mehr von hier halten.
Aber das ist genau der Grund, warum ich mich mit dem Wort hochsensibel sehr schwer tue und es auch schwierig finde, das zu mir zu nehmen, weil es auch einen ganz schön esoterischen Touch hat. Es ist so Schwingungen wahrnehmen und ich habe ja gerade eine Fortbildung, wo auch wir Aufstellungsarbeit gemacht haben und da ging es ganz viel auch um Dinge im Raum wahrnehmen und allein wie die Dozentin das beschrieben hat, wir haben uns immer so angeguckt und dachte, wird es hier vielleicht auch mal irgendwann konkret oder bleibt es alles so vage und wir nehmen hier Dinge wahr und am Ende löst sich das auf und keiner hat irgendwie das Gefühl, dass es irgendwas passiert und die Dozentin so, Spürt ihr es auch? Nein, wir spüren gerade gar nichts. Genau, das meine ich, diesen Moment. Und den muss man halten. Ist okay, alles klar, verstanden. Um noch einmal auf mich zurückzukommen. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, es gibt natürlich auch Situationen oder Momente, wo ich das gut kann. Und es gibt Phasen im Leben, wo ich ein absoluter Löwenzahn bin. Und das beste Beispiel dafür ist definitiv meine Frau, die sich wahrscheinlich sehr, sehr viel öfters die Orchidee wünschen würde, aber ganz oft den Löwenzahn bekommt.
Es reicht einfach nicht für alle. Ich verbrauch das hier schon auf bei der Arbeit. Ich weiß, was du meinst, aber das hat nicht unbedingt was mit Hochsensibilität zu tun, sondern mit Hokuspokus. Manche Menschen, die bewegen sich in Berufsfeldern, die sind schwer wirklich zu erfassen. Aufstellungsarbeit, finde ich, hat ganz, ganz viele tolle Aspekte.
Absolut.
Super krass und du wunderst dich, wie kommt das zustande?
Ja.
Und wenn das eine Möglichkeit schafft, für Menschen sich zu reflektieren, finde ich das wunderbar. Ich habe ja auch schon öfter Aufstellungsarbeit gemacht.
Ja.
Ich wurde übrigens immer aufgestellt von irgendwelchen Frauen als der Arschloch-Ex-Freund.
Ja, wundert mich gar nicht. Die haben das hochsensibel im Raum gespürt, auf wen sie sich da verlassen können.
Jedes Mal so treffsicher. Ja, wer soll denn deinen Arschloch-Ex-Freund spielen? Der da hinten. Und ich so, ich jetzt wieder. Ja, ja, du. Ich habe es auch jedes Mal richtig gespürt.
Ja.
Und die meinten auch jedes Mal, dass sie gegen mich so richtigen Zorn entwickelt haben.
Ja.
So richtigen Hass. Und dass ich das so authentisch gemacht habe. Und ich so, ich habe gar nichts gemacht. Ich war einfach nur ich.
Ja, und das fand ich ist dann auch ein Thema, was bei der Aufstellungsarbeit generell natürlich immer eine Problematik darstellt, wie sehr spürt man die Person und nicht den Aufgestellten. Und gerade wenn du das exemplarische Beispiel bist für den Arschloch-Ex-Freund, dann ist so, genau das, diese Wut, die mir gerade entgegenkommt, die ist mein Ex. Und es wird dann total auf diesen Ex-Freund projiziert, obwohl es einfach nur du bist.
Das bin einfach nur ich. Naja, mir hat bei der Aufstellungsarbeit geholfen, bestimmte Themen ein bisschen klarer zu sehen.
Ja, klar.
Und aber auch Abstand zu manchen Themen zu haben, weil dass du eben doch in der Aufstellungsarbeit bist und immer wieder rausgehen kannst.
Ja.
Und es hat einfach so bestimmte Gefühle auch zutage befördert, wo ich mir dachte so, wow, wusste ich gar nicht, dass ich die habe.
Mhm.
Das ist ja auch wieder gefährlich. Gut, so viel zu den Tulpenorchideen und Löwenzähnen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr seid. Wir machen eine kleine Umfrage.
Mich wundert, dass sie Tulpen genommen hat, weil Tulpen verfallen auch so schnell. Also
die verwelken, vor allem wenn die nicht richtig Wasser kriegen.
Da fallen die Blätter ab, so schnell kannst du gar nicht gucken. Deswegen
sind die billigen Tulpen, die du für deine Frau kaufst.
Wahrscheinlich. Ja.
Tankstellentulpen. Die haben schon zu viel Benzin gerochen.
Wir halten sie nicht länger aus, hoffentlich nimmt uns jemand mit.
Ah, jetzt nehme ich mal so einen schäbigen Strauß mit.
Ey, ich wollte letztens einen Blumenstrauß kaufen für meine Frau zum Geburtstag.
War dir zu teuer.
Alter. 30 Euro für so ein ganz klein zusammengestecktes Ding, habe ich mich direkt geweigert und so eine Pflanze im Topf gekauft, die wenigstens ein bisschen billiger war.
Was hat die gekostet? 4,25?
Die hat 24 Euro gekostet, aber dann habe ich zumindest den Topf gehabt und dachte, hat mir das irgendwie schön geredet. Der Blumenverkäufer meinte auch nur, es ist teuer geworden.
Ich kann auch nichts dafür. Ich gebe das auch nur weiter. Ja. Es ist alles auf jeden Fall krass viel teurer geworden. Dieses Jahr und letztes Jahr, huiuiui.
Mhm.
Da irgendwie ist es doch mit der Inflation immer lustig. Also lustig und
ja,
tragisch,
total lustig.
Tragisch zugleich. Im Sinne von, alle drehen irgendwie so nach und nach. Einer fängt damit auf, so ein bisschen weiter aufzudrehen und dann zieht jeder andere nach. Und
ja,
auf einmal ist alles teurer.
Mhm.
Und dann muss irgendwo gestreikt werden, weil die Leute natürlich auch mehr Lohn brauchen. Und am Ende hat man das Gefühl, alles ist wieder auf demselben Niveau. Dabei ist es das überhaupt nicht.
Und alles ist ein bisschen weniger. Ich war nämlich letztens essen im Restaurant, wo wir schon vorm Jahr letztes Mal waren. Und die Preise waren gleich. Und ich habe mich dann, als ich das Essen bekommen habe, so ein bisschen gewundert. Okay, ich verstehe, wie sie es gemacht haben. Die Portionen wurden einfach halb so groß.
Aber das ist ja wiederum okay.
Ja, das war, also im Nachhinein war es auch okay, weil es hat völlig gereicht. Und die letzten Male ist immer was übrig geblieben.
Ah ja.
Und wo ich mich dann auch gefragt habe, ja gut, vielleicht hätte man bei den letzten Malen auch generell, entweder, also was ist dann schlechter daran? Wenn es einen satt macht, dann ist es doch okay.
Von deiner spannenden Restaurantgeschichte
total
zu einer spannenden Hörermail.
Ja.
Da schreibt eine Frau, die keinen Bock auf ihren Freund hat.
Mm.
Und das, obwohl einige Faktoren stimmen. Laura heißt sie. Ich hätte eine Frage. Und zwar bin ich seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen. Er ist der Traum vieler Frauen. Person des öffentlichen Lebens, Model, Sportler und könnte so ziemlich jeder haben. Das weiß ich und das weiß auch er. Dennoch habe ich das Problem, seit anderthalb Jahren nicht wirklich Lust auf Sex mit ihm zu haben. Bereits bei unserem Kennenlernen, was ein zufälliges Treffen in einem Club war, ging es nicht mit einem One-Night-Stand aus, was mir gar nicht ähnlich schaute. Normalerweise, wenn mir ein Mann gefällt, nehme ich ihn mir. Mhm. Er gefiel mir zwar, aber irgendein komisches Gefühl in mir hat dafür gesorgt, dass ich nicht das Bedürfnis hatte, sofort mit ihm zu schlafen. Dieses Gefühl habe ich bis heute, mal stärker und mal schwächer. Ich weiß leider nicht, ob ich das Problem bin und vielleicht Unsicherheit mit in unser Sexleben bringe, weil ich weiß, dass er vor mir optisch makellose Sexualpartnerin hatte, oder ob es was mit ihm ist, dass ich einfach nicht so richtig Lust auf ihn bekomme. Bei meinem Ex war das ganz anders zum Beispiel. Auf den hatte ich ständig Bock, obwohl er objektiv wahrscheinlich weniger attraktiv war. Für mich aber eben sexuell unwiderstehlich. Mhm. Max, hier ist von dir die Rede.
Ich weiß.
Ja, das ist komisch, ne? Dass man manchmal auf, das kenne ich ja auch, du hast eine ultra attraktive Frau, mhm, und dir schmiert fast der Lachs ab, weil du denkst so, oh, irgendwie klappt das nicht so richtig im Bett.
Ja.
Obwohl sie optisch total attraktiv ist, so quasi makellos.
Ja, wobei das da ganz oft, zumindest aus meiner Erfahrung, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich eine optisch makellose Frau im Bett hatte, aber wenn ich das Gefühl hatte, sie ist ultra attraktiv für mich, dass es dann so an so Kleinigkeiten konnte ich dann immer festmachen. Die haben sich nicht richtig bewegt, für mich zumindest. Es war irgendwie alles sehr unspektakulär, aalglatt, um mal so ein Wort in den Mund zu nehmen. Also es war, hatte keine Ecken und Kanten in keinster Form.
Ordnung.
Bei mir zumindest lag es dann daran.
Also das Dilemma. Ich habe keine Lust auf Sex mit meinem Partner, dachte, es wird besser, aber seit anderthalb Jahren, unserem Kennenlernen, wurde es nicht. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, an ihm oder an uns. Bin aber mega frustriert, denn wir haben zwar sehr regelmäßig Sex, aber eher, weil er scharf auf mich ist und nicht, weil ich es auf ihn bin. Ich wäre gern geil auf ihn und weiß nicht, was ich tun soll. Hättet ihr irgendeinen Anhaltspunkt, was ich tun könnte?
Also das Erste, was mir sofort in den Kopf kommt, ist, er ist super heiß und horny auf sie und initiiert wahrscheinlich auch immer den Sex und gibt ihr gar keine Möglichkeit, irgendwie auch überhaupt irgendeinen Appetit zu entwickeln.
Also immer, wenn sie auch nur den kleinsten Hunger entwickelt, ja, wird ihr Mund sofort gestopft, genau, mit Essen.
Hopp, nimm mal davon ein Löffelchen. Und diese Dynamik in der Beziehung kann sehr schnell dazu führen, dass man sich selber fragt, irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr auf Sex mit dieser Person. Die ist unattraktiv für mich, obwohl sie eigentlich gut aussieht. Was ist das Problem? Und das Erste, was du dann machst, passiert ja schon, du hinterfragst, ob das vielleicht an dir liegt, ob du vielleicht das Problem bist. Mhm. Wobei ich mir da gar nicht so sicher wäre. Ich glaube, es kann schon im ersten Moment unter anderem, vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, das sein, dass er so krass das initiiert, dass du selber gar nicht einen Hunger entwickeln kannst.
Ja, das ist die eine Sache. Das Zweite ist, das war ja schon von Anfang an da.
Ja.
Das würde so ein bisschen gegen, genau, die Theorie sprechen. Aber vielleicht war er auch gleich mit sehr viel Appetit bei der Sache. Weil das kenne ich auch von der Mann-Frau-Dynamik.
Ja.
Ne? Wenn der Mann so ein bisschen zu viel Appetit hat, dass die Frau eigentlich immer nur wie so ein Stück Brot auf dem Brotbrett liegt und, ja, aufgeschnitten. Ein ganz hässliches Bild, was ich da gerade. Sorry.
Das geht, glaube ich, noch schlimmer. Ich glaube, das Brot geht sogar noch.
Ich hatte schon schlimmere Vergleiche. Ne? Aber wenn es da eine zu große Dynamik von dem Mann gibt,
ja,
ne? Das kann mal geil sein, aber auf Dauer macht das genau das, ne? Dass man selber dann irgendwann keinen Bock mehr hat, weil man irgendwie immer so abgeholt wird.
Und es geht auch in die andere Richtung. Also es ist, natürlich, auch so, dass die Frau so viel Bock hat, dass man als Mann sagt, boah, ey, schon wieder. Ja, und man,
ja,
wundert
und dann
sich
immer beritten wird so, ne?
Ja.
Kennst du das? Wenn man so irgendwie denkt, man ist so ein Knecht im Reitstall oder
das so ein Pferd. Das Pferd muss man wieder raus aus dem Stall. Das hat auch, ja, nicht seinen Auslauf bekommen.
Aber kennst du es auch, wenn einem so die Hose so ausgerupft wird,
ja,
so, und dann geht die manchmal nicht, weil die eng an den Füßen ist, so von den Füßen runter und dann gibt es so ein Wutzuppeln schon.
Ja, kenne ich.
Ja. Also,
aber das, also nicht so oft, weil ich trage nicht ganz so enge Hosen wie du scheinbar.
Nee, ich trage auch nicht so enge Hosen, aber ich trage manchmal Hosen, die unten ein bisschen weiter zusammengehen.
Ah, ja.
Und die gehen dann schlecht über die Füße.
Mhm.
Besonders, wenn man die Schuhe noch anhat.
Mhm. Also ja, kenne ich.
Aber die richtigen Breiteren, die sind auch gar nicht geduldig genug, um die Hose richtig runter zu...
Die lassen es dann so.
Nee, genau, die machen manchmal nur so, die ziehen die ruppig die Hose über den Arsch.
Dann, das muss reichen.
Ja.
Aber die darf man nicht auf die Pferde im Stall loslassen, ey. Die werden ungesattelt einfach losberitten.
Nee, da gibst du mit Herr Gerte, das kannst du aber glauben. Ja, du merkst auch richtig, dass es bei den Frauen häufig dann gar nicht um dich geht,
nein,
sondern dass du da so beritten wirst und gar kein einziges Mal angeschaut wirst.
Ja.
Findest du das geil, wenn die Frau dir in die Augen guckt?
Ab und zu. Also kommt drauf an. Also muss nicht immer sein, nein. Es ist nicht so, ich brauche nicht keinen Starren im Bett die ganze Zeit.
Ich hatte mal eine Frau,
die so gestarrt hat.
Ja, bei der wurden beim Sex gefühlt die Augen immer größer. Die hatte eh schon ultra große Augen.
Ja.
Und es war so, als ob die Augen immer rauskamen, wenn der Lachs so reingegangen,
nein,
ist. Doch.
wie ein Comic, ey.
Wirklich. Ich dachte irgendwann, Alter, bist du auf Pilzen oder so? Was passiert hier? Dass die Augen wirklich so tellergroß wurden.
Nee, aber ich.
Mich hat das ein bisschen geil gemacht.
Ja, also anstarren.
Naja, anstarren, vielleicht in die Augen gucken.
Meine ich ja, aber es gibt so einen schmalen Grat zwischen anstarren und sinnlich in die Augen gucken.
Weil, gib mir mal so einen sinnlich in die Augen.
Nee, den gebe ich dir nicht. Bitte. Ich habe den auch nur empfangen, ich kann ihn selber nicht, oder ich gebe ihn selber nicht.
Ah, da sind wir, die Tulpe kann den nicht senden, oder was?
Nee, die Orchidee kann ich
senden. Ach ja, du bist eine Orchidee, Entschuldigung. Ja.
Tulpe kann ihn auf jeden Fall senden.
Und empfangen, aber nur ein schwaches Signal.
Und kann auch nur ein schwaches Signal zurücksenden.
Genau.
Nee, aber das
der Löwenzahn fragt sich, welches Signal. Hat jemand geguckt?
Aber der Löwenzahn hält dafür lange im Bett durch, weil das ist so ein richtig zähes Stück.
Ja, der braucht richtig Penetration.
Ja, aber der braucht auch lange, bis es losgeht.
Die Bereiterin ist ein Löwenzahn.
Oh ja.
Ja.
Und wenn Löwenzahn und Löwenzahn aufeinandertreffen, dann dauert das erstmal eine Weile.
Also, nochmal zu Laura. Du kannst dich ja auch mal fragen, kannst du ihn richtig gut riechen? Also damit meine ich nicht seinen Aftershave oder Parfümgeruch, sondern 3-4 Tage Festival, wenn du ihm dann mal hinten am Schornstein, nein, einfach so wie er riecht.
Ja.
Magst du das gerne? Magst du auch seine Art gerne? Also wie er zu dir ist? Und manchmal ist es auch eine Frage der Dynamik, dass du vielleicht eher auf dominante oder eher auf devote Typen stehst und er ist genau das Gegenteil.
Er scheint ja dominant zu sein, zumindest in der Aufforderung. Oder er ist so ein Schleicher, so ein Anschleicher. Oh, ich würde gerne wieder Sex, komm schon. Und so ein Überreder und dann, na gut. Und dann ist er auf einmal nicht mehr der Dominante.
Wenn du Bock auf Sex hast,
ja,
wie machst du das deiner Frau deutlich oder wie hast du das anderen Ex-Partnerinnen deutlich gemacht? Übers Küssen, dass sich die Küsse so ein bisschen verändert haben, dass sie so ein bisschen zu lang wurden?
Übers Küssen, ja.
Und Fummeln?
Ja, auch. Aber in Beziehungen habe ich es kommuniziert mit Sprache.
Verbal?
Verbal.
Nein.
Doch, wirklich, man mag es nicht glauben. Wenn nicht klar war durch die Andeutung körperlicherseits, was hier passieren soll.
Vielleicht magst du auch seine Love Language nicht so, ne? Oder liegt dir nichts? Oder ist ja jeder sehr unterschiedlich? Also
ich habe das Gefühl, der Typ ist zu allglatt für sie. Also dieses, wie sie ihn schon beschrieben hat, er ist Model, Sportler, hat sie auch Sportler gesagt?
Ja, sie hat auch Sportler gesagt.
Und
Person des öffentlichen Lebens.
Ja.
Also auch jemand, der darauf bedacht ist, wie er nach außen wirkt.
Genau.
Und vielleicht ist er unauthentisch.
Das war das Wort,
was ich... Ach, verdammt, wir haben's. Wir haben ihn gestellt. Er ist unauthentisch.
Und schafft es nicht dann in der Beziehung zu ihr, und das nach 1,5 Jahren, sich komplett fallen lassen und zu öffnen. Genau. Ja. Und bleibt die ganze Zeit in seiner Rolle eigentlich, die er im Außen einnehmen muss. Und vielleicht weiß er auch gar nicht mehr genau, wer er eigentlich wirklich ist. Also es ist vielleicht schon sehr weit hergeholt, aber es könnte sein, dass es da so eine Diskrepanz gibt zwischen seiner eigentlichen Person, wie er gern sein würde oder wie er mal war, und der Rolle, die er eingenommen hat, aus der Zeit, die er jetzt in den Medien sich bewegt oder schaut doch. Modeln ist auch Medien, oder?
Modeln ist auch Medien, ja.
Ja, schon. Ne?
Medium Print, Medium Internet.
Mhm, okay.
Also darf man wohl dazu zählen, du als alter Medienfuchs, also wirklich,
ja, ich
du
war mir
bist
nicht,
ja wirklich wie ein Fisch im Wasser.
Ich war mir nicht ganz sicher, wie stark du da, also klar nimmst du auch eine krasse Rolle ein, aber es ist ja wirklich nur in Stills, sage ich mal, in Fotos und Videos.
Ich habe gehört, es gibt auch Leute und Models, die sich bewegen und dann wird ein Video
gemacht. Genau, aber du bist ja immer nur in deiner, also du bist ja...
Nur in der Modelrolle.
Genau, du bist ja sprachlich unterwegs, meine ich. Also du musst ja nicht...
Body Language.
Ja, genau, du musst nur Body Language verkörpern. Du musst ja nicht mit deiner Sprache und deiner persönlichen Art, wie du wirkst, agieren, sondern also zumindest nicht über... Ich glaube schon, dass ein großer Teil der Persönlichkeit sich auch über Sprache und die Art, wie du kommunizierst, über Sprache identifiziert. Und nicht nur, wie du auftrittst und aussiehst.
Also ich fasse nochmal deine These zusammen. Du sagst, er hat sich eine äußere Hülle aufgebaut, die nahezu makellos ist, perfekt. Mhm. Person des öffentlichen Lebens, Model und Sportler.
Ja.
Und nach außen ein total scheint, aber innerlich ist er ein kleines, verkrochenes Würstchen
von Rom, der sich
zurückgezogen hat. Der eigentlich gar nicht in seine äußere Hülle passt. Und dieses Würmchen will er nicht dir zeigen, Laura. Und
ja, oder vielleicht ist er gar kein, vielleicht ist er nicht ein Würmchen, vielleicht ist er auch viel, viel größer. Vielleicht ist er ein richtiger krasser Draufgänger und ein krasser Prolet und was weiß ich.
Und zeigt sich aber nicht. Aber du behauptest, er ist unauthentisch und deswegen, ich finde...
Also, ja, ich könnte mir das vorstellen, dass das ein Thema sein könnte.
Dritte Theorie, liebe Laura, ist, und die hast du ja selber schon angedeutet, dass du denkst, hey, der hat mit so vielen attraktiven Frauen was gehabt, er könnte jeder haben, weiß das auch, du weißt das, dass du dich nicht richtig öffnen willst, nicht richtig verletzlich zeigen möchtest und eigentlich immer vor ihm was zurückhältst, weil du Angst davor hast, auf die Schnauze zu fliegen. Mhm. Das würde aber eigentlich in der Regel für mehr sexuelle Anziehung sorgen und nicht für weniger.
Bei ihm oder bei ihr?
Bei ihr auch.
Ah, okay.
Also dieses, eigentlich ist er viel zu geil für mich und zu gut für mich und es ist immer so Nähe-Distanz-Spiel.
Aber wenn er dann loslegt und ich merke, dass er mich wirklich mag, dann lasse ich mich fallen.
Ja, genau. Das würde eigentlich eher dagegen sprechen. Also zumindest gegen die sexuelle Anziehung. Auf Beziehungsebene könnte es dafür sorgen, dass ihr nicht so richtig in die Tiefe kommt. Das kannst du dich aber trotzdem mal fragen, ob es da irgendwie wie so einen gläsernen Boden gibt, dass ihr nicht so richtig zusammen abtauchen könnt, dass der Tümpel eben nur 50 Zentimeter tief ist.
Es würde das Model...
Dein Model-Klischee, was du im Kopf hast.
Noch mehr bestätigen. Sportler-Model und etwas seicht.
Was kann dir helfen, da rauszukommen oder mit ihm da was zu entwickeln? Und das eine ist mal diesen Sexrhythmus, den ihr vielleicht habt, ein bisschen zu ändern, dass du auf ihn zukommst, wenn du mal Bock hast und auch mal definierst, wie ihr es machen wollt. Also vielleicht auch mal diese Rolle des, wie heißen die Pfadfinder nochmal, die dann die Fahne tragen vorne, des Redelsführers.
Lotsen?
Keine Ahnung, aber alle wissen, was gemeint ist. Also, dass du ein bisschen die Führung übernimmst innerhalb des Sexes. Das kann eine Sache sein, die euch helfen kann.
Ihn auch abweist oder mal zumindest eine Zeit lang zappeln lässt.
Oder nur anbläst und dann sagt, den Rest gibt es später in anderthalb Monaten, wenn du bis dahin noch ein irrigiertes Glied hast. Das andere ist, ganz klar, das Gespräch mal mit ihm suchen.
Ja, also anderthalb Jahre habe ich die Hoffnung, dass schon mal ein Gespräch stattgefunden hat.
Manchmal, und da legen Frauen häufiger mehr Wert drauf als Männer, dass sie den anderen nicht kränken.
Ja.
Vielleicht hat sie große Angst davor, ihn zu kränken. Ja, aber er hat ja genug Sachen, an denen er sich festklammern kann.
Ja.
Person des öffentlichen Lebens, auf einmal ganz glitschig. Model, auf einmal ganz glitschig. Oh, wenn die eigene Freundin keinen Bock auf einen hat und einem das sagt, so, du, ich muss dir was sagen. Ja, was denn, Schatz? Seitdem ich dich kenne, habe ich ein Problem. Du ziehst mich sexuell nicht an.
Ja, Moment mal, das kann überhaupt nicht sein. Das kann hier nicht an mir liegen. Guck mich an.
Look at me. Ja, gut. Ich glaube, da ist ein offenes Gespräch fällig. Und was manche SexualtherapeutInnen vielleicht raten würden, der Appetit kommt beim Essen, dass der Hormonhaushalt angeregt wird.
Durch mehr Sex.
Ja.
Aber das machen sie ja schon.
Ja, ich würde auf jeden Fall die Gangart ändern.
Ja.
Das offene Gespräch suchen, gucken, was du brauchst. Du, und wenn du merkst, das stellt sich überhaupt nicht ein, könnt ihr auch einfach langsam in eine Freundschaft übersliden.
Ja, obwohl das wahrscheinlich nicht in seinem Sinne ist.
So, und sie schreibt übrigens noch weiter, Jakob, manchmal denke ich, wir könnten Zwillinge sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du im August Geburtstag, nein, im Juli. Und sie schreibt dann, wann sie Geburtstag hat, dass sie Sternzeichen Löwe ist.
Hm.
Und
wie harmonieren Löwe und Löwe so miteinander?
Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich glaube, ich war noch nie mit einer Löwin zusammen zumindest.
Es gibt so bestimmte Sternzeichen, mit denen war man nie irgendwie zusammen. Also ich weiß nicht,
ey, ganz ehrlich, kannst du dich erinnern, wie viele Geschwister die Leute hatten? Wie willst du denn wissen?
Geschwister?
Ja, wenn du mit einer Frau warst, kannst du dich bei jeder Sexualpartnerin daran erinnern? Kannst du dich an Vor- und Nachnamen erinnern bei jeder?
Nee, aber ich kann mich erinnern,
an jedes Sternzeichen
meine. Nein, ich kann mich, nein, was ich meine ist, ich kann mich aber erinnern, dass ich immer nach dem Sternzeichen gefragt habe.
Das war Teil deiner ekelhaften Dating-Masche.
Vielleicht ist aber heute
Autodate. Ist der tief. Der geht so tief, vielleicht später auch noch.
Mir ist dann schon irgendwann mal aufgefallen, dass ich habe das mal Revue passieren lassen, dass ich bestimmte Sternzeichen nie hatte.
Weißt du, was lustigerweise mal Teil meiner Dating-Routine war?
Nee.
Handlesen.
Ja, doch, klar, weiß ich.
Ja, aber ich musste dann immer lachen nach so einer Minute.
Eine Minute ist schon lang. Eine Minute Handlesen ist lang.
Ja, du kannst aber so ein paar Sachen immer machen, wo jeder sagt so, wow, ja.
Aber du sagst gerade Dating-Routine. Eigentlich war es schon bei der Kennenlernen. Das war so der erste, ich kann Hand lesen. Also nicht gleich als allererstes.
Nee, aber so schnell nicht. Aber dann das zu sagen, wow, du hast eine ganz starke Herzlinie. Kann das sein, dass dein Herz dich ganz schön durchs Leben trägt? Aber ich sehe auch deinen Kopf. Ja, du bist ganz schön viel in deinem Kopf und denkst viel nach. Und manchmal ist es schwer, zwischen Herz- und Kopfentscheidungen zu unterscheiden. Ne? Kann das sein?
Du bist ein richtig guter Handleser. Du kannst wahrscheinlich auch die Zukunft voraussagen.
Und ich sehe hier auch, wie viele Kinder du mal haben wirst. Aber ich kann,
obwohl, das ist schwierig.
Ich kann nicht genau sagen, ob du wirklich.
Aber Kinder Karriere haben scheint ja auch wichtig zu sein.
Nee, berufliches Vorankommen. Das hat nicht so viel mit Karriere zu tun, wie du nach außen wirkst. Du möchtest was finden, was dir wirklich gefällt.
Oh ja, scheiße, besser.
Okay, hier sehe ich deine Lebenslinie. Erstmal, hattest du was in deiner Kindheit? Weil ich sehe, die ist ja so ein bisschen unterbrochen. Eigentlich stellt man mehr Fragen, als dass man was liest. Ey, lass mal auf so einen Jahrmarkt gehen.
Uns verkleiden, okay, da bin ich dabei. Handlesen anbieten.
Wir machen das
ja
bei unserer nächsten Tour.
Ah, Handlesen.
Ja, wir bauen noch so ein Zelt auf davor, wie so ein Merch-Stand, aber nur, dass man so ein Zelt hat, wo so eine Kugel drin ist, so eine Lavalampe.
Wir können es auf der Bühne integrieren.
Ja, okay. Handlesen auf der Bühne. Und gibt es noch irgendwas, was ich über dich wissen muss? Gib mir mal einen Hinweis, weil ich sehe, da ist irgendwas Ungereimtes in deinem
Hirn. Die eine Linie unterbricht dir plötzlich. Irgendwas ist da noch.
Du kannst es natürlich auch immer am Gesicht sehen, aber ich muss dann irgendwann so lachen, dass ich gesagt habe, du.
Aber das war ja auch Teil der Masche, das aufzulösen am Ende. Oder bist du auch manchmal straight geblieben als Handleser und hast
das war nicht Teil der Masche, das aufzulösen. Das möchte
beendet.
Ich nochmal an dieser Stelle sagen.
Nein.
Ich hatte nie eine Masche auch.
Aber wenn du eine gehabt hättest, dann wäre es die gewesen.
Genau, richtig.
Bei manchen Clubgängen, wenn ich mich zurückerinnere, sehe ich, wie du da auf einmal wieder standst mit dieser Hand in den Händen. Und ich so, es passiert das schon wieder.
Du standest mit deinem Drink in der Hand und ich mit einer Hand.
Ja. Es war auf jeden Fall immer lustig. Und darum geht es ja am Ende.
Für mich war es auf jeden Fall.
Für alle Beteiligten.
Ja.
Ja. Es hat nie zu Schaden geführt.
Nee, aber man hat so richtig gemerkt, wie jemand sich so zutiefst da reingesteigert hat und auch gesehen gefühlt hat und dann, wie das von so einem Lachen unterbrochen wurde und so ein innerliches Schade da war.
Ja.
Ich dachte, mich würde jemand wirklich sehen.
Ich bin auf einen Scharlatan reingefallen. Sie hatte eigentlich schon überlegt, ob sie ihre ganze Familie beim ersten Kennenlernen auch mal von dir handlesen. Ich habe einen Handleser kennengelernt.
Ich könnte dich sehen, wenn ich wollte, aber ich will nicht.
Ja.
Noch viel schlimmer als ich kann dich nicht sehen. So, Laura. Ich hoffe, du hast dich gesehen gefühlt. Vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Das ist erfrischend. Und viel Kraft und Erfolg in deiner Beziehung. Mhm. So, wir haben jetzt hier noch so einen Spitzensportler. Und die Mail kommt von Larissa. Ihr könnt uns ja immer schreiben an beste@bestefreundin.de und einfach reinschreiben, was ihr wollt. Early Bird, der frühe Vogel. Kommt zu früh. Das ist die Überschrift, die sie gewählt hat. Mag ich irgendwie an unseren Hörerinnen,
ja,
dass sie immer Humor haben.
Ja, und dass man durch den Betreff gleich weiß, um was es gehen könnte.
Ja, bei den Männern merke ich, dass sie, wo wir heute bei den Hochsensiblen waren, eher die Orchideen sind, die uns hören.
Mhm.
Also du brauchst als Mann schon so einen gewissen Zugang zu dir selbst, um überhaupt diesen Podcast auszuhalten.
Ja.
Als Frau brauchst du auf jeden Fall einen kräftigen Humor, so ein bisschen... So, der so, wo du auch manchmal lauthals auflachst über Dinge, wo andere so still bleiben, weil sie meinen, darüber kann man wirklich nicht mehr lachen.
Das ist doch nicht lustig.
Also wirklich nicht. Hallo ihr beiden. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Nachdem ich mich bis jetzt immer nur über eure Tipps an andere ZuhörerInnen amüsiert habe, wende ich mich nun auch mal mit einem eigenen Problem an euch. Folgende Situation. Ich date seit circa 3 Monaten einen Typen, den ich übers Online-Dating kennengelernt habe. Bis jetzt ist auch eigentlich alles gut gelaufen. Wir teilen die gleichen Meinungen und gleichen Humor. Wie wichtig findest du das? Gleiche Meinung, gleichen Humor?
Die Meinung teilen?
Ja.
Finde ich überhaupt nicht so wichtig.
Eigentlich auch manchmal langweilig.
Also Werte, ja.
Aber aus Werten ergeben sich auch
oft. Weiß ich nicht. Es gibt, man darf schon in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein.
Ja. Hm. Würdest du sagen, wir haben gleiche Werte?
Werte, ja, aber nicht immer die gleiche Meinung.
Ja, das stimmt.
Das meine ich. Also es ist auf jeden
Fall. Das macht es ja so spannend zwischen
total.
Uns. Das ist ja immer wieder das, was so für die Brausetablette im Bad sorgt.
Und ich habe auch oft Auseinandersetzungen mit meiner Frau, weil wir unterschiedlicher Meinung sind.
Du hast die gleichen Werte mit ihr, bloß du lebst deine Werte nicht, ne?
Das sage ich ihr.
Baby. Sagst du Baby zu ihr, was ist dein Spitzname? Oh, Baby.
Nein, ich habe keinen Spitznamen. Ich habe auch letztens ein Pärchen kennengelernt, die haben ihre Spitznamen eingestellt. Sie meinten, das ist irgendwie albern. Sie haben sich mal Mausi und Schatzi genannt.
Mhm.
Ja, genau. Und haben gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir sind dem entwachsen.
Meine Mutter hat mich letztens wieder genannt wie früher. Da hat sie mir eine Nachricht geschrieben und meinte so, ich wollte dir einfach mal deinen Kosenamen von früher wiedergeben.
War dein Kosename sehr eng verbunden mit deinem richtigen Namen?
Nein, oder Bärchen war mein.
Ach so, Bärchen.
Ja.
Wenn du was nicht bist, ist es ein Bärchen.
Nee, ne?
Nee.
Was war denn dein Kosename, Bärchen?
Ich hatte keinen Kosenamen. Von meiner Mutter habe ich, nee.
Nee? Gar keinen?
Nee.
Warum eigentlich?
Vielleicht nicht? Du Schwächling.
Schwächling. Mach dir nichts draus aus dem Namen, das ist nur dein Kosename.
Schwachi.
Schwachi. Kann ich ziehen. So gut, wir teilen die gleichen Meinungen und den gleichen Humor, verstehen uns gut und er zeigt nur Green Flags. Es kommt vielleicht noch eine Red Flag.
Vielleicht.
Da dies aber natürlich alles zu schön wäre, um wahr zu sein, gibt es da einen Haken. Wir haben schon einige Male miteinander geschlafen. Mein erster Eindruck hierzu, damit kann man arbeiten. Er legt immer Wert darauf, dass ich auch auf meine Kosten komme und allgemein vibet es gut. Bei den ersten Malen ist er relativ schnell gekommen. Das erste Mal ging maximal 2 Minuten.
Das ist schon
da kannst du uns relativ direkt mal relativ wegnehmen.
Das,
2 Minuten?
Wir haben schon schlimmere Nachrichten bekommen.
Ja, okay.
2 Minuten können ganz schön lang sein.
Wenn du im freien Fall einen Fallschirm andrücken Beispiel, hast? Ja. Oder wann sind 2 Minuten
Ja, lang? Für den Mann, der versucht, sich zusammenzureißen und nicht kommen zu wollen.
Da empfehle ich übrigens immer, wenn man als Mann Probleme hat damit, erstmal A, nicht gleich ganz reinstecken so und losballern.
Ja.
Da denken ja auch manche, sie sind irgendwie ein Kaninchen. Sondern anzufangen, immer nur so 1/4
ja.
reinzustecken. Und das andere ist...
Wenn sie hochsensibel sind, vorne an der Eichel, dann...
Die Orchideen meinst du?
Ja, die Orchideen.
Die rammelnden Orchideen.
Dann weiß ich nicht, ob das unbedingt ein
guter Tipp ist. Doch, also es ist erstmal gut, A, auch für die Frau, für die meisten Frauen, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen.
Mhm.
Und weil die meisten auch Bock haben, dass man ganz reinsteckt. Das ist das eine. Und das zweite ist, was du machen kannst, wenn du ganz drin bist, mal so einfach nur liegen bleiben.
Ja.
Liegen lassen.
Und aushalten.
Und aushalten.
Und auf die Uhr gucken, um die Sekunden.
Nicht bewegen, sich in die Augen starren.
Ja, ist wie unter Wasser die Luft anhalten. So, wenn du 30 Sekunden mit drin halten schon schaffst, hast du schon mehr als vorher.
Ja, genau. Dann sind es 2:30. Also das kannst du mal probieren, dass du dich dann nicht bewegst. Und das kann eine gute Intimität erzeugen.
Ja.
Das ist nicht ungeil. Das Ganze fällt unter den Begriff Slow Sex. Ist ja bei Menschen ab 60 sehr, sehr beliebt geworden, aber nicht freiwillig, sondern eher, weil der Körper den Slow Sex
abfordert. Der Herzschrittmacher nicht so gut mitmacht.
Naja, nee, die sagen dann immer, ich habe jetzt eine andere Art von Sex entdeckt, der viel intensiver ist und so. Aber könntest du die andere Art auch noch?
Ja.
Das ist ja immer die Frage. Ist es etwas, was man sich schönredet, weil man nicht mehr anders kann oder weil man es freiwillig gewählt hat? Gut, vom Slow Sex wieder zu den Green Flags. Das letzte Mal hatte er mich oral befriedigt, was wirklich richtig gut war. Nach circa 2 Minuten Pause wäre ich dann auch bereit für Sex gewesen. Er hatte allerdings keine weiteren Anstalten gemacht, dies auch in die Tat umzusetzen. Also wollte ich die Sache selbst in die Hand nehmen,
ja.
Wodurch ich gemerkt habe, dass ich die Sache bereits erledigt hatte. Scheinbar ist er bereits während des Oralverkehrs gekommen. Hier,
oh,
nochmal,
wow.
Hier nochmal zur Erinnerung, er hat mich befriedigt, nicht andersrum.
Ja, ja, wow.
Bist du schon mal beim...
Nein.
Nee, ne?
Nee, wirst du auch nicht.
Aber hast du schon mal gehabt, dass dir die Lanze weggeschmiert
ja.
ist, während du eine Frau oral befriedigt
ja,
hast?
Ja, klar.
Weil du dich so drauf konzentriert hast, das war wie so Lego aufbauen. Und so, wie geht das jetzt nochmal? Den Stein auf den? Und nee, das passt jetzt nicht, wenn ich das Fenster hier einbaue.
Ja, also wahrscheinlich schon, weil es dann eher ein konzentrierter mechanischer Akt wurde und nicht
ja.
so sehr innig.
Verfällst du auch manchmal den Fehler, dass du denkst so, ah ja, das mochte die davor super, super gerne, das muss die nächste auch gerne
mögen. Das sage ich zum Glück nicht mehr, aber ich erinnere mich zumindest an den Sommer gerade.
Das ist ein bekannter Griff.
Ja. So. Ach, verdammt, das war halt, also, das war
das ja hat ja auch immer gut funktioniert, warum denn hier nicht?
So ein Oldtimer, so ein Klassiker.
Naja, es mögen ja viele Frauen sehr unterschiedlich, ne? Und du kannst es immer daran sehen, wie sie sich selber befriedigen. Also der Trick, den man als Mann immer anwenden kann, ist, ich möchte mal sehen, wie du es dir selbst machst.
Ja.
Und dann sieht man eigentlich relativ gut die Bewegung, die eine Frau selber für sich macht. Und die kann man dann natürlich nachimitieren.
Stehst du dann daneben mit so einem Notizblock und machst
ja,
Notizen?
In der Regel kann ich mir die 3 Sachen schon noch merken.
Das ist eine Brille. Zack, stiftet das Ohr.
Und die meisten Frauen mögen es auch nicht gleich, wenn man so den Finger so null Komma nichts reinschiebt,
ja.
sondern erstmal so ein bisschen drumherum arbeitet.
Exakt.
Gut, so viel dazu, aber er macht das ja anscheinend mit dem Oralverkehr schon ganz gut.
Ja.
Das ist nicht sein Problem.
Und kommt dabei.
Ja, er ist dabei sehr erregt. Also ich weiß gar nicht so richtig.
Ist aber eher ein schönes Kompliment,
ja.
wenn man mal es von der Warte betrachtet.
Ja, er fand das ziemlich geil.
Ja.
Larissa, er findet das ziemlich, ziemlich geil anscheinend. Aber ich meine, ihr könntet danach doch auch eigentlich weitermachen, oder?
Wenn er gekommen ist?
Ja.
Bist du jemand, der gerne weitermacht, wenn er gekommen ist?
Nein, aber wenn du 2-3 Minuten Pause hattest.
Oh, ich bin kein Fan. Auch ja. nach 2-3 Minuten Pause nicht.
Du hast nur einmal Sex dann an so einem Abend.
Ja.
Wow. Und dann widmet man sich wieder den wichtigen Dingen.
Dann widmet man sich wieder den wichtigen Dingen.
Nee, also das kann ich jetzt nicht unterschreiben. Ich finde, wenn man irgendwie aufeinander geil ist, kann man schon mehrmals miteinander schlafen. Und dann kann man auch mehrmals kommen. Aber
du redest jetzt von, wenn irgendwie dann eine Stunde Pause ist dazwischen und macht was anderes oder so.
Auch mal 10 Minuten oder 5 Minuten.
Ja, da bin ich kein Fan von. Also das ist
wenn
das
ich dir den richtig anlecken würde, deinen Jockel, den Lachs, da richtig so, was meinst du, wie schnell du wieder in Fahrt kommen würdest?
Okay, ja, gut, vielleicht so, ja.
Mach mal die Augen zu.
Wie, keine Lust.
Das bestimme immer noch ich hier. Pfeif meinen Namen. So. Auf jeden Fall wäre das eine Möglichkeit, einfach ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Und beim zweiten Mal kommt er wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell. Und ja, ihr müsst vielleicht auch ein bisschen Pausen lassen. Wie gesagt, diese Pausen. Ich weiß nicht, ob es gleich hilft, mit ihm drüber zu reden. Das wird ein Phänomen sein, was ihm bekannt ist.
Und vor allem könnte es zum Gegenteil führen, dass es auf einmal dazu führt, dass er gar nicht mehr hochkommt. Also gar
oder kein, dass er wieder so schnell kommt, dass er davon noch geiler wird.
Er ist unter Performance-Druck.
Ja, oh Gott, das macht mich ja richtig an, wenn ich so unter Druck gesetzt werde. Ja, das ist bei manchen so, wenn die Frau so ein bisschen so, wenn du jetzt nochmal so früh kommst. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Was sagst du, Gespräch suchen, ja oder nein, jetzt zum Ersten?
Ja, Gespräch suchen. Also du hattest ja schon ein paar gute Tipps bezüglich das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Und ich glaube, damit er das aber für sich auch erkennt, dass es da vielleicht auch Möglichkeiten gibt, sich motorisch anders zu bewegen, muss man es besprechen, damit er ja auch weiß, okay, ich darf, ich muss hier nicht gleich von Anfang an performen. Weil es könnte schon sein, dass er auch denkt, okay, sie erwartet bestimmte Dinge. Sie möchte nicht, dass wir hier zwischendurch mal das Ganze viel, viel langsamer angehen, sondern es soll gleich, aber gut, ich meine, er ist beim Lecken gekommen. Also auf der anderen Seite ist schon eine Challenge, den zum Langstreckenläufer zu machen, weg vom Sprinter. Mhm.
Und das andere ist, was er auch mal probieren kann, vorher mal sich einen runterholen und sich befriedigen, bevor ihr zum Sex übergeht. Also vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vorher.
Ja.
Das kann auch dazu führen, dass er ein bisschen länger kann. Langsam angehen lassen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ihr mal das Gespräch sucht und einfach so guckt, was gefällt euch, was fällt euch auch vielleicht auf. Ne? Einfach ein offenes Gespräch darüber führen. Ich glaube, das ist ganz gut.
Und vielleicht auch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Also ich meine, wenn ihr euch jetzt gerade erst kennengelernt habt und er vielleicht auch noch am Anfang super geil ist und sagt, oh Gott, ich habe endlich seit langer Zeit mal wieder eine Partnerin, mit der ich regelmäßig Sex haben kann.
Mach dir keine Sorgen, das verfliegt.
Das geht auch wieder, ja genau, das wird auch wieder, es könnte dann auch eine gewisse Normalität eintreten, die dann dazu führt, dass das vielleicht ein bisschen länger durchhält. Weil gerade am Anfang ist die Euphorie vielleicht auch so hoch, dass sich das direkt auf seinen Lachs überträgt.
Ja, und vielleicht hat er sich auch selber mit Pornos so konditioniert.
Oh ja.
Dass er direkt sich ein Ding anmacht und gleich loslegt und dann immer auch bei Pornos super, super schnell kommt. Also er kann auch bei der Selbstbefriedigung ein bisschen üben, wie kann ich mich selber stimulieren, dass ich nicht sofort komme. Ne? Ja. Und das wäre auch eine Sache, die er machen könnte, um das ein bisschen länger durchzuhalten. Und es gibt eine ganz einfache Übung. Zwischen Schornstein und Lachs gibt es so einen Muskel, den kann man anspannen. Ich mache das gerade, darum habe ich mich auch versprochen. Mach du mal, Max. Mhm. So ein bisschen so, als ob man Urin zurückhält, der rauskommt.
Ja.
Du kannst den richtig anflexen. Machst du es gerade?
Mhm.
Spannst du die ganze Zeit an?
Nein, ich mache Übungen.
Spannst immer wieder an und lässt los. Ne?
Ja.
Und diesen Muskel kann man trainieren. Das machen Pornostars zum Beispiel, wenn sie den Samenerguss zurückhalten wollen. Oder auch Tantra-Leute, die sagen, hey, ich würde gerne die ganze Runde schließen, ohne einmal zu kommen. Wenn es da so einen Zirkel gibt, so mit 12 Leuten. Der äußere Kreis bleibt sitzen, der innere Kreis dreht.
Das verstehe ich nicht.
Naja, wenn in so einem Tantra, ich weiß nicht, ob du jemals auf einem Tantra-Seminar warst.
Nein, war ich nicht.
Du? Ich war mal beruflich in so einer Tantra-Hütte in Berlin.
Ja.
Und ich glaube, ich habe dir schon mal von diesem goldenen Eimer erzählt.
Ja, ich glaube, daran erinnere ich mich.
Ja. Und da sind wir wieder bei Energie, die nicht den Raum verlassen darf. Während der Tantra-Sitzung gab es da so einen goldenen Eimer, wo die Leute zur Toilette gehen sollten, auf diesen Eimer, damit keiner die Türen aufmacht und dass die Energie, die tantrische, nicht den Raum verlässt.
Hat es jemand gemacht?
Ich war nicht mehr dabei, als die Sitzung noch war. Ich hatte da nur ein Gespräch.
Du musstest beruflich
und das auch verlassen. Mit der Tantra-Tante da.
Ich weiß nicht, ob ich auf das bisschen Energie, was durch die Tür entfleucht, auch verzichten könnte.
Ey, und die Toiletten hatten da Vorhänge, by the way.
Keine Okay, aber das wäre für mich noch okay.
Natürlich.
Aber so ein
Der goldene
Eimer? War der wirklich aus echt Gold? Also,
nee, der war Kupfer. Okay. Aber
es war so ein Goldimitat, es war nicht einfach nur so ein billiger Plastikeimer, der
Nee.
Golden.
Wenn du dich da raufsetzt auf so ein Plastik.
Ja, was weiß ich. Ja gut, es gibt auch Hartplastik.
Aber da darfst du nicht im Stehen pinkeln. Auf jeden Fall, ich habe mir immer vorgestellt, wie so alle so ein...
Hat er so ein Tuch drauf, so drüber legt, oder war der die ganze Zeit offen?
Der war offen, noch nicht mal ein Deckel. Aber ich habe mir immer vorgestellt, wie es dann so plätschert in der Ecke und jemand wieder auf diesen Eimer geht.
Ach, der stand in der Ecke, der stand nicht in der Mitte zentriert. Nee. Ach so, ich dachte, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass alle saßen im Kreis herum und es gab diesen Energieeimer in der Mitte.
Nee, der war schon am Rand, der Eimer, da musste man dann raufgehen. Aber ich habe mir immer vorgestellt, wie es immer so zischt und alle so innerlich nicken und auf einmal so plopp, plopp. Plopp, plopp.
Oh, ist richtig voll. Ich glaube, hier kann keiner mehr rauf.
Die Energie verlässt dir nicht den Raum. Okay, ich habe mich auch wieder eingekriegt. Aber was ich damit sagen wollte, ist, wie sind wir eigentlich?
Ja, du bist zu Tantra und anspannen.
Genau, diesen Muskel, den kann er trainieren.
Genau.
Und das kann er auch ohne dich machen, das kann er auch in einem langweiligen Meeting machen.
Ja.
So diese Telefoncalls, wo man eigentlich nur zu sehen ist und nie was sagt.
Ja.
Das fällt gar nicht auf, oder? Siehst du bei meinem Gesicht gerade, dass ich... Also, achte
das
mal
ist so ein Tantra-Kurs.
Nee, achte jetzt mal auf mein Gesicht. Mache ich gerade die Übung oder nicht? Ich habe gerade Gesichtszuckung gehabt.
Nee, also ich mache sie gerade, man sieht gar nichts.
Du machst sie die ganze Zeit?
Ja, ich mache von Anfang an. Ich nutze diesen ganzen Podcast eigentlich nur zur Übung dieses Schließmuskels.
Und Larissa, als Frau kann man diese Übung auch machen, also innerlich auch anspannen. Und das hilft manchen Frauen, um besser zum Orgasmus zu kommen.
Mhm.
Also eine ganz, ganz tolle Übung.
Genau, das ist nämlich noch ein guter Tipp, weil anstatt dafür zu sorgen, dass er länger braucht, könntest du auch dafür sorgen, dass du schneller wirst. Und dann seid ihr beide einfach extrem Sprinter, was das angeht.
Ja, und dann könnt ihr euch auch, wie Max sagen würde, den wichtigen Sachen wieder widmen. Aufhören mit dem Sextüdelkram.
Ja, oder einfach mehr Sex, aber weniger.
Kürzer. Mehr Sex, aber weniger. Larissa, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dein Vertrauen. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar Sachen mit auf den Weg geben, beziehungsweise deinem Boy. Der kann ja einfach mal die Folge hören. Oh ey, das ist schon tough. Wenn du so als neuer Lover, der sich so recht viel ausmalt und vorstellt und du selber schon eine leise Ahnung davon hast, was so vielleicht nicht ganz so pralle gerade läuft, dann so ein Feedback kriegst über einen Podcast. Aber das wird ihn schon nochmal einstauchen. Das wird dafür sorgen, dass er es zurückhält.
Nicht, dass er, ja, oder es wird, schmiert die Lanze generell ab.
Ja, aber dann kommt er nicht mehr zu früh.
Ja, da passiert aber auch gar nichts mehr.
Das stimmt. Gut, Larissa, vielen, vielen Dank an dich und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an beste@bestefreundin.de und wir lesen alles. Nicht alles kommt hier immer in den Podcast, weil sonst müssen wir, glaube ich, fast jeden Tag eine Folge machen, aber es ist immer sehr, sehr erhellend, das Lesen. Genauso erhellend, wie es ist, die Bewertung zu lesen auf Apple Podcast und Spotify. Wenn ihr möchtet, hinterlasst da gerne eine Bewertung und ihr könnt es euch auch leicht machen mit dem Podcast, wenn ihr merkt, so nach dieser Folge, irgendwie hat mir das gut getan, aus unerklärlichen Gründen. Ja? Dann abonniert diesen Podcast. Das geht ganz, ganz einfach. Das ist ein Klick und ihr braucht nicht mehr so ständig darüber nachdenken, kommt jetzt eine neue Folge oder kommt keine? Wann kommt die eigentlich? Kommt die Donnerstag oder Mittwoch oder Dienstag? Einfach abonnieren, das hilft uns allen. Und wir hoffen, wir hören euch nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
Damit ist die Show beendet.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch eh die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit.
Mhm.
Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.